Bei so einem Thema ist es meistens so, man hat nicht von Anfang an gleich eine Gegenposition, sondern möchte vielleicht auch einmal erfahren, was dazu von uns geboten wird. Ja, klar, es kommt uns allerdings sehr darauf an, dass die Argumente überprüft, durchdacht, auf die Stichhaltigkeit abgeklopft werden. Und von daher bitte ich, gerade wenn man über etwas stolpert und meint, das verstehe ich ja nun gar nicht, was soll denn das, ist das eigentlich schlüssig, gleich einzuhaken, damit es geklärt werden kann. Das ist vielleicht eine ganz gute Methode, um von vornherein klarzustellen, man redet noch über dasselbe und ist noch bei der gleichen Sache. Gut, also soweit erst einmal das Vorgeplänkel. Venezuela. Also Venezuela, wer sich an die große öffentliche Aufmerksamkeit dieses Themas vor einem halben, dreiviertel Jahr erinnert, der muss sich eigentlich wundern. Heutzutage, heute, in den letzten Wochen, man hört kaum noch etwas von Venezuela. In den Zeitungen ist das Thema in der Zwischenzeit anderen Überschriften gewichen. Und es herrscht eigentlich so etwas wie, naja, eine Funkstille, hier nochmal eine kleine Nachricht, da eine kleine Anmerkung. Aber eigentlich, die riesige Aufregung vor ein paar Monaten hat sich gelegt. Ja, und was ist los? Gibt es nun keinen Hunger mehr da? Gibt es keine Zustände, die schwer zu ertragen sind? Geht es den Leuten irgendwie anders? Wohl kaum. Auch die Seite, was ist eigentlich aus diesem Machtkampf geworden? Maduro, der Präsident, gegen Guaido, den auch Präsidenten. Was ist eigentlich aus diesem Machtkampf geworden? Ist der beigelegt? Wohl kaum. Aber man merkt zumindest so viel. Für unsere Öffentlichkeit, die in Presse, Funk und Fernsehen so ihren Platz hat, ist so ein Machtkampf interessant, und zwar solange er offen ist, solange echt was los ist, solange man sagen kann, hier wird ein Präsident gestürzt und das ist so etwas von gerecht und das müsste schon lange gewesen sein und Maduro muss weg. Ja, in solchen Zeiten, da ist die Öffentlichkeit sehr interessiert, bringt viele Berichte, bebildert viel. Aber wenn der große neue Präsident, dem die Sympathie der deutschen Öffentlichkeit in den allergrößten Teilen gegolten hat, Guaido, wenn der irgendwie sich nicht durchsetzt, verliert man auch ein wenig das Interesse darüber zu berichten und man kann daraus auch einen Schluss ziehen, wie es dem in diesen Berichten so stark ins Auge gefassten Volk geht. Seine Lage, sein Elend ist genau so lange interessant in der Öffentlichkeit, wie dieses Volk Anlass ist zu sagen, der andere muss weg. Wie es vielleicht auch interessant ist als Mittel in einem Machtkampf. Ja, stellt es sich auf die richtige Seite, der wir die Daumen drücken. Dann, so lange ist Hunger, Elend und so weiter ein interessanter Gegenstand von Hintergrundberichten und Ausmalungen, aber kaum ist dieser Umsturz nicht mehr ganz oben auf der Tagesordnung, schon darf sich das Publikum anderen Fragen eine Zeit lang widmen. Soweit zu der Abgeklärtheit unserer Öffentlichkeit. Jetzt, um einzusteigen in die Überlegungen zu Venezuela, die heute präsentiert werden sollen. Was waren denn noch die Gegenstände der Vorwürfe? Ja, das Volk leidet, ist unterversorgt, es gibt Mangel an Grundnahrungs- und Bedarfsartikeln. Die Währung ist kaputt, die Inflation ist über 1000%. Das ganze Land steht vor dem Abgrund. Und naja, das wird von vielen, den Chavisten, angelastet. Und man sagt, solche Zustände, das spricht doch klar dafür, wer hier schuld ist. Dabei soll allerdings ein kleiner Hinweis helfen. Vielleicht ist es für manch einen eine Erinnerung, vielleicht ist es für andere aber auch neu. Nämlich, als Chavez und die Chavisten vor 20 Jahren die Macht übernommen haben, war genau so ein Zustand oder ein ähnlicher Zustand der Ausgangspunkt dafür, dass überhaupt ein Wechsel stattfand. Die Währung war kaputt, das Land war zahlungsunfähig, die Inflation in dreistelliger Höhe, das Volk darbte, hungerte, die Stimmung war mies, es gab Demonstrationen und Unruhen. Genau das war der Zustand, als die Chavisten die Macht übernahmen. Und eins auch, in diesem Land gab es offensichtlich seit den 50er Jahren einen interessanten Wechsel von Hochphasen und genau solchen Zuständen, die man jetzt vielleicht in verschärfter Form, und darauf werden wir noch kommen, in Venezuela wieder vorfindet. Nun ist es so, klar, wer ist schuld? Ist es Maduro und seine Chavisten-Clique? Oder ist es die Sanktionspolitik der Vereinigten Staaten, die ein hoffnungsvolles Projekt zu Schanden macht, eine Verschwörung der nationalen Bourgeoisie, so sagen es die Verteidiger und Maduro selber. Die Schuldzuweisungen von den Anhängern Guaidos und die Schuldzuweisungen von Maduro und seinen Anhängern, naja, von ihnen erwartet man es. Das ist ja geradezu ihre Art und Weise, auch darum zu kämpfen, dass erstens das Volk es so sieht, dass zweitens ausländische Beobachter es so sehen. Okay, das gehört also zu diesen Auseinandersetzungen dazu, dass man die Frage, wer ist schuld, in den Mittelpunkt des Interesses stellt. Eine Frage, warum ist es so, hat man damit noch nicht beantwortet. Es gibt natürlich auch die Position des überparteilichen Beobachters, der, an beiden Parteien Verfehlungen entdeckt und darauf hinweist, beide schuld. Ein Zitat: Alle inneren und äußeren Kräfte sind nicht ganz unbeteiligt an diesem Desaster. Allen geht es nur um sich statt um Land und Volk. Keine Seite scheut sich, um der eigenen Macht willen sogar mit fremden Mächten zu paktieren. Eine abgewogene Stellungnahme. Und auch diese Schuldzuweisungen, die nach beiden Seiten gehen, sind verkehrt, denn es besteht eine Unterstellung, die ich in Frage stellen möchte. Nämlich die Unterstellung, erstens, mit ein wenig guten Willen derer ganz oben. Wenn man doch Politiker ist und zum Wohle des Volkes und nach den vernünftigen Maßstäben modernen Wirtschaftens agiert und dann noch einen großen Ölreichtum hat, na, dann müsste es doch eigentlich gut gehen. Mit ein wenig guten Willen, nicht nur auf sich als Politiker zu gucken, sondern an das Land und die Souveränität und die Eigenständigkeit und das Voranbringen des Vaterlands zu achten. Wenn man diesen guten Willen hätte, dann müsste doch eigentlich unmittelbar zu haben sein, naja, dass Wohlstand fürs Volk sich einstellt, dass die Nation blüht, dass sie in freier Selbstbestimmung ein großer und einflussreicher Mitspieler auf der regionalen oder Weltebene wird, und dann wäre doch alles in Ordnung. Diese Unterstellung muss man eigentlich machen, bevor man und wenn man so etwas sagt wie, naja, beide Seiten sind nicht unschuldig oder. Ich sage es deshalb, weil es soll, darauf möchte ich hinaus, überhaupt mal ein wenig Werbung dafür gemacht werden, sich mit der Sache, um die sich die Politiker, ob nun die bolivarischen Sozialisten oder ihre Feinde streiten, die Sache, das Land, dessen politische und ökonomische Verfasstheit, um diese Sache sollte man sich kümmern. Und daraus ergibt sich vielleicht auch, was überhaupt an diesem Land erklärenswert, kritikwürdig ist, was man an diesem Land also über die wunderschöne Ordnung, in die das Land auch eingeordnet ist, was man darüber erfahren kann. Mal die These des Vortrags negativ, die manchmal wohlmeinende, manchmal übelmeinende Auffassung, der Zustand Venezuelas sei Resultat von verpassten oder vergeigten oder böswillig unterminierten Entwicklungsmöglichkeiten, die ist verkehrt. Denn diese Auffassung nimmt das, was in Venezuela existiert, einfach den Ölreichtum, nämlich als eine Riesenmöglichkeit, als reichlich und frei verfügbares Mittel, aus dem die Regierenden doch so etwas wie die blühenden Zustände in ihrem Land nur zu verfertigen bräuchten. Und dann durch falsches Regieren hätten sie es verkehrt gemacht. Dass dieser Ölreichtum, die Existenz als Ölland, noch was anderes ist als eine riesengroße Möglichkeit. Dass das sogar eine sehr seltsame, eine prekäre Grundlage des Landes und seiner Herrschaft ist. Darin sind darauf berufe ich mich mal als kompetente Zeugen, sich ausgerechnet Maduro und Guaido und alle Politiker der letzten 70 Jahre in Venezuela einig. Sie alle gingen und gehen davon aus, dass Venezuela sich in einer Abhängigkeit von seinem Ölreichtum befindet und dass man von dieser Abhängigkeit vom Ölreichtum wegkommen müsste, eigentlich. Es war ja Politik der Chavisten, nicht einfach Ölreichtum umzuverteilen, sondern den Ölreichtum zur Basis von davon emanzipierter, volksdienlicher Nationalökonomie zu machen. Darin sind sie jetzt krachend gescheitert mit intensiver parteilicher Nachhilfe der USA. Andererseits, auch dieses festzuhalten, größte Freunde der USA, ob Diktatoren oder Demokraten, haben ganz ähnliche Resultate bei ihren Anstrengungen, aus Venezuela etwas zu machen, zu verzeichnen gehabt in der Geschichte Venezuelas der letzten Jahrzehnte. Also versuchen wir mal, den Blick wegzulenken von den guten und schlechten Absichten. Wie gesagt, auf die Sache, an der sich die Chavisten die letzten 20 Jahre abgearbeitet haben. Untersuchen wir einmal, was das ist, eine venezolanische, überhaupt eine Ölökonomie, die nicht einfach nur eine Bezeichnung für eine innere Ökonomie ist, sondern bezeichnet, was so ein Staat in der Welt für einen Status hat. Ölland. Öl. Tja, wenn Öl die Reichtumsquelle der Nation ist, auch gerade wenn man daraus etwas ganz anderes, eine blühende Ökonomie im Lande machen will. Also wenn Öl die Reichtumsquelle der Nation ist, dann steckt in dieser Existenz selber einiges an politischen und ökonomischen, politökonomischen Bestimmungen, Festlegungen. Ein System objektiver Notwendigkeiten und Widersprüche, die Politiker, die dort beschließen, das Land zu ihrer Sache zu machen, aus diesem Land etwas zu machen, die diese Politiker handhaben als Notwendigkeiten, an denen sie sich reiben als Notwendigkeiten, auf jeden Fall, wo sie der Sache nach eigentlich damit befasst sind, diese Notwendigkeiten zu bedienen oder mit ihnen Politik zu treiben. Die Macht des venezolanischen Staates, mit diesem Ölreichtum etwas aus dem Land zu machen, ist keineswegs so frei, wie die Gegner und Kritiker dieser Angelegenheit es sich eigentlich vorstellen. Nach innen wie nach außen stößt die Existenz eines Öllandes auf Schranken der Souveränität und ein Land wie Venezuela kämpft um die Behauptung gegen solche Schranken. Schauen wir uns das mal genauer an. Was ist denn so der politökonomische Status Venezuelas als Ölland? Und worin besteht eigentlich die Schranke der Souveränität dieses Landes? Ölland zu sein, ist im modernen Kapitalismus eine ziemlich widersprüchliche Sache. Und der Widerspruch liegt nicht darin, dass man aus Öl nicht viel Geld und Macht gewinnen könnte. Die Probe aufs Exempel sind selbstverständlich schon einfach die Ölkonzerne. Die Ölgesellschaften waren ja immerhin mal die größten Kapitale der Welt. Und auch umgekehrt, Nationen wie die Vereinigten Staaten von Amerika haben aus ihrem Ölreichtum ja auch etwas anderes gemacht, als dass am Ende ein Ölstaat herausgekommen ist. Also ein mexikanischer Ölboom aus dem vorletzten Jahrhundert hat diesen Staat nicht einfach zu einem Ölland gemacht. Also, wir reden nicht davon, aus Öl kann man kein Reichtum machen, sondern wir reden davon, es gibt etwas, was zu erklären ist, und das ist das politische Subjekt, das bestimmt werden muss. Ein Ölland, eine Nation, die vom Erdöl lebt. Das ist der Gegenstand, um den man sich gedanklich kümmern muss. In welchem Verhältnis steht eigentlich ein Ölland zum Weltmarkt? In welchem Verhältnis steht es zu den entscheidenden Subjekten auf dem Weltmarkt? Und die erste Bezeichnung, die erste Klarstellung ist ja schon die Bezeichnung Ölland. Ölland enthält eine mehrfache negative Bestimmung des Landes. Erstens, Venezuela, dieses Ölland, ist eines, da lebt der Staat von ausländischem Geld. Sein Zugriff auf alles, was er braucht, existiert in verdienten ausländischen Devisen, Dollars zumeist. Davon lebt dieser Staat, und das heißt, mit seinem eigenen Geld kommt er nicht weit. Sein eigenes Geld ist untauglich für das, was diese Herrschaft eigentlich an Notwendigkeiten hat. Ein seltsamer Zustand. Das, was Staaten an Notwendigkeiten haben, hier wird regiert. Hier muss erstmal die innere Ordnung stimmen. Hier muss man Mittel haben, dass keiner aus der gesetzlichen Reihe tanzt. Hier muss man die Ordnung aufrechterhalten mit Polizeigesetzen, Staatsanwälten und so weiter. Hier braucht man überhaupt so etwas wie eine Infrastruktur. Hier braucht man Mittel, um den Nachbarn deutlich zu machen, hier sind meine Grenzen, hier sind meine Interessen, hier kommst du nicht an mir vorbei, dafür brauche ich ein Militär. Also etwas. Staatliche Notwendigkeiten, genauso die genannten wie Lehrer, Staatsbedienstete und so weiter. All dies beschafft sich eine Ölökonomie, ein Ölstaat aus dem Ausland. Dieser Staat braucht fremdes Geld und er lebt von einem Außenverhältnis, und das ist nicht schwer darauf zu verweisen und bringt einiges in Erinnerung, wenn man sich schon mal mit Venezuela beschäftigt hat. Aber das ist entscheidend. Dieser Staat in seinem Innenverhältnis kann sich gar nicht darauf beziehen, dass er im Inneren eine ökonomische Basis hätte, die ihm all die Produkte, die er für seine Herrschaft braucht, für sein Außenverhältnis, für seine Macht, die ihm das einfach zur Verfügung stellt. Die Ökonomie im Inneren ist etwas anders als in diesen Elitestaaten, an denen auch Ölstaaten gern sich ein Vorbild nehmen. Es ist nicht so, dass ein Staat wie Venezuela über eine nationale Reichtumsproduktion verfügt, in der zum Zwecke der Geldproduktion, der Kapitalvermehrung alles hergestellt wird, was so gebraucht wird, damit Unternehmer damit ein Geschäft machen, all das in einer Ökonomie, die damit selber eine Reproduktion der Verhältnisse ständig auf kapitalistischer Basis herstellt und reproduziert. In solchen Ländern wie Venezuela ist es nicht so, auch wenn dort viel Geld umläuft, dass im strengen Sinne die Ökonomie selber das Geld produziert, das der Staat dann braucht. Dass die ökonomischen Subjekte zur Bereicherung benutzen. In solchen Ländern, in Venezuela, ist es also so, dass drittens die venezolanische Ökonomie gar nicht mit geldmäßig lohnenden Produkten aufwarten kann, vor allen Dingen nicht mit solchen, die weltmarktmäßig sich durchsetzen können. Nicht nur im Inneren, sondern auch im Außenverhältnis ist diese Ökonomie gar keine, die davon lebt, dass in ihr weltmarktfähige Waren nach außen treten, Kapitalisten im Inneren gute Geschäfte machen, sodass sie fremde Märkte bedienen, dort Devisen verdienen und das alles ins heimische Geld umtauschen, was auch das Geld wieder stark machen würde. Nein, im Gegenteil. Eine weltmarktfähige Produktion von Industriegütern. So etwas kann ein Land wie Venezuela nicht recht vorweisen. Man muss also feststellen, die venezolanische Gesellschaft ist in einer Hinsicht für die politische Herrschaft, wie soll man sagen, eine Enttäuschung. Denn sie ist gar nicht die Basis, obwohl, das ist ja das Land, das die Herrschaft und der Staat beherrscht, sie ist gar nicht die Basis für die Herrschaft. Die Ökonomie leistet überhaupt nicht materielle Quelle der Macht zu sein, die dort ausgeübt wird. Stattdessen gebraucht Venezuela die vorhandene Souveränität für etwas anderes. Nämlich dafür, dass das Geld, das der Staat braucht, beschafft wird dadurch, dass Öl verkauft wird. Jetzt soweit banal, nur überlegt man mal, was ist passiert da eigentlich? Eine Laune der Natur sorgt dafür, dass unter dem Boden, der diesem Staat gehört, Erdöl zu finden ist, in riesigen Mengen. Was wird daraus gemacht? Der Staat selber kann offensichtlich nicht viel damit anfangen. Seine Ökonomie kann auch nicht entsetzlich viel damit anfangen. Man sieht den Unterschied zum Beispiel zu den USA, als die mal einen Ölboom hatten. Was macht dieser Staat? Die politische Hoheit über den Boden und die Schätze darin wird im Wortsinn umgemünzt. Die Hoheit wird zu Geld gemacht. Nämlich wie, naja, es gibt ausländische Interessenten, die können mit dem Erdöl tatsächlich etwas Geschäftsdienliches in ihren Ländern anfangen. Die haben für ihre Geschäftszwecke etwas übrig für die Beschaffung, Verarbeitung und den Verkauf von Erdöl. Dieses Interesse auswärts am Gebrauchsstoff Öl stiftet überhaupt die reichlichen Einkommensquellen des venezolanischen Staats. Seine Mittel, um überhaupt all das, was er darstellt, sich hinstellen zu können. Man muss, wenn man überlegt, was heißt das, sich klar machen, eigentlich ist es noch nicht einmal der venezolanische Staat, der einfach seine Hoheit zu Geld macht. Denn streng genommen ist es so, er bedient ein ausländisches Interesse. Er ist vollkommen davon abhängig, dass es das ausländische Interesse überhaupt an diesen Stoff gibt, den er da unter seinem Boden hat. Er ist vollkommen darauf angewiesen, dass in ausländischen kapitalistischen Rechnungen dieser Stoff ein interessantes Geschäftsmittel ist. Diesen Dienst, den er da leistet, dieser Dienst ist eigentlich ein Dienst an ausländischem Interesse, daraus etwas zu machen, diesem ausländischen Interesse den Zugriff zu gestatten und daraus einen Geldertrag überhaupt zu erlösen, überhaupt so etwas wie Geld in die Hand zu bekommen. Dieser Staat ist eine absonderliche Existenz, sowas gibt es im Kapitalismus eben. Eine ganz absonderliche und absurde Existenz, nämlich eine Herrschaft, die souverän vom Dienst am auswärtigen Interesse lebt. Fremdes Wirtschaftswachstum bedient, die in der Verfügbarmachung des eigenen Öls die materielle Basis ihrer Existenz hat, also nur von diesem Außenverhältnis lebt. Dass eine solche Existenz dann auch Grundlage für alle Auseinandersetzungen mit Interessenten und den Staaten, die hinter den Interessenten stehen, ist. Das sollte man sich merken. Wenn man jetzt bei der ökonomischen Basis dieses Ölstaats Venezuela, und er ist einer von einer Klasse, die es auf der Welt gibt, wenn man also bei diesem Ölstaat Venezuela ist, dann muss man sagen, dieser Staat beruht also auf einem ständigen Bedarf der Beschaffung auswärtigen Geldes. Er hat einen ständigen Geldmangel in diesem Sinn. Einen Mangel an Zugriffsmitteln, mit denen er überhaupt international agieren und das decken kann, was er braucht. Ein Geldmangel, ein Bedarf, den man nicht übersehen sollte, auch wenn die Summen, die dieser Staat dann einnimmt, erheblich sind. Gegenüber den Käufern des Öls ist so ein Staat auch in einer seltsamen Situation. Nämlich einige Kalkulationen, die andere Verkäufer auf dem Weltmarkt ständig geltend machen, sind bei diesem Staat sehr unterentwickelt oder eigentlich kaum anzulegen. Nämlich die Frage, lohnt sich das eigentlich für mich, das Verkaufen? So etwas, was Industrielle ständig, wenn sie ins Ausland gehen, sich fragen, ist für einen Staat, der die Frage aufwirft, hier ist eine, das ist die Quelle meiner Existenz, nicht einfach eine Frage, naja, da wollen wir mal schauen, ob ich weiter existieren will, sondern selbstverständlich eine Frage, ich muss das Öl natürlich verkaufen. Klar, so eine Frage kann man sich nicht vorlegen. Also, so ein Preis, wo einfach gesagt wird, naja, dann lassen wir es eben, den gibt es nicht. Er braucht für seine politische Weiterexistenz unbedingt fremdes Geld. Und der Preis zahlt ja auch gar nicht irgendeinen kapitalistisch gebrachten Aufwand plus ein hübsches Sümmchen, das obendrauf kommt über den Aufwand, sondern hier wird ja was anderes verkauft. Der Preis ist hier nur die Form, wie überhaupt ein Rohstoff, der eigentlich noch gar nicht so was ist wie eine Ware, überhaupt auf den Weltmarkt gebracht wird. Umgekehrt, die andere Seite. Das Interesse der Käufer, die sich zahlungskräftig aufs Öl richten. Das Interesse dieser Käufer ist sehr wählerisch. Die kaufen nämlich nur dann und zu den Preisen, wenn sich das tatsächlich für sie auch lohnt. Sie vergleichen darin übrigens auch alle Anbieter dieser Art von Öl und versuchen für sich selbstverständlich aus der Not, diese Staaten müssen ja letztlich verkaufen, auch ein Druckmittel zu machen, um dafür zu sorgen, dass es sich für sie noch mehr lohnt. Eins bemerkt man schon. Der Zufluss an Ölgeld, Einnahmen, all das, was so ein Staat wie Venezuela dann in seinen Staatskonten oder auf anderen Konten findet, ist von den Kalkulationen Venezuelas sehr unabhängig. Man braucht nur einen Moment daran denken, wovon ist das abhängig? Nun ja, von den Konjunkturen des Geschäfts seiner Käufer und was da noch sonst an Boom und Krise in den entwickelten Staaten der Welt dranhängt. Ökonomische Krisen, politische Unruhen können zu einem riesigen Einbruch der Einnahmen führen, genauso wie es manchmal eine gute Bedingung ist. Ölkrise 1973 lässt mit einmal die Einnahmen dieses Staats um 260% steigen. Und die nächste Krise, die nächste Ölkrise, lässt alles zusammenbrechen, was alten Kalkulationen auf solche Preise aufgesetzt war. Auf der anderen Seite, was man erlöst aus diesem Öl hängt sehr davon ab, was für Anbieter gibt es eigentlich. Nochmal so ein Beispiel, wenn mit einmal auf dem Ölmarkt Frackingöl, Alaskaöl auftritt, wenn mit einmal in der Nordsee in den 70er Jahren Öl gefördert wird, wenn so etwas wie ein Embargo über den Iran verhängt oder aufgelöst wird, was passiert dann? Naja, der Ölpreis, von dem dieses Land lebt, verändert seine Höhe. Die Einnahmen sind eine sehr volatile Angelegenheit und überhaupt nicht in der Hand eines solchen Staats. Und wenn man daran denkt, gibt es alternative Energien, die einfach ohne Öl industriell quasi als Alternative zum Öl konkurrenzfähig werden, beeinflusst das schon wieder die Einnahme aus einem Ölverkauf für ein Ölland. Venezuela ist also darauf angewiesen, was anderswo kapitalistisch lohnend passiert. Außer Angeboten, nehmt mein Öl hier, mein Öl, hat dieses Land erst einmal nicht beizusteuern. Was macht man als Staat, der in einer solchen Situation ist? Alle Staaten kommen drauf und sagen, naja, um viel zu verdienen, müssen wir auch etwas unternehmen. Der erste Punkt ist, Preise steigern. Das wäre gut. Und zweitens, mehr verkaufen. Das wäre auch gut. Schauen wir uns die beiden Möglichkeiten an, um den Widerspruch dieser Existenzannäher ein bisschen näher auszuleuchten. Also, möglichst viel einnehmen. Alle Staaten sind eigentlich als Ölstaaten darauf gekommen, sie müssen den Anteil am Ölpreis, der irgendwo erlöst wird, für sich steigern, indem sie das nicht mehr einfach den Ölgesellschaften überlassen, sondern selber so etwas wie, naja, Direktverkäufer des Öls werden. Also wegkommen von den quasi damals ja auch Royalties genannten Zuwendungen an den Herren des Landes, wo das Öl rausgeholt wird und abgedrückt hatten, dass eben Esso, Standard Oil oder wer auch immer, ne, die großen Ölgesellschaften. Nein, alle diese Staaten haben gesagt, sie machen es anders. Sie verstaatlichen die Gesellschaften. Sie enteignen sie. Denn so steigt ja der nationale Anteil an Preis pro Barrel Öl. Ne? So. In Venezuela ist auf diese gute Idee ein Präsident, Andrés Pérez hieß der, schon 1975 gekommen und naja, seitdem hat Venezuela eine eigene Ölgesellschaft, die Petroleumgesellschaft von Venezuela, die man venezolanisch dann auch abkürzt, PDESA. Also wenn von PDESA die Rede ist, dann handelt es sich um diese große Ölgesellschaft, die alles venezolanische Öl verkauft, den Transport, die Förderung und so weiter abwickelt. Wenn man so eine Nationalisierung durchführt, strapaziert man natürlich das Interesse der auswärtigen Ölmultis und das gesamte Umfeld dieser Gesellschaften. Und ob man sich das leisten kann, hängt dann ganz am Ölpreis. Venezuela hat sich das geleistet, als der Ölpreis gerade hoch war. Und es kostet auch Entschädigungen. Die Entschädigungen waren im Fall Venezuelas nicht so hoch, weil die Quellen, die dort noch ausgebeutet wurden, waren fast am Ende. Und nun ja, die Ölgesellschaften sind davon ausgegangen, man braucht uns für die Vermarktung sowieso. Man handelt sich natürlich bei der Nationalisierung alles ein, was dazugehört an Kosten für die Förderung, Exploration, Weiterleitung und so weiter, vielleicht sogar Verarbeitung des Öls, und man muss dafür die nötige Fachkompetenz im eigenen Lande vorhalten und ist mit all diesen Kosten dann natürlich darauf angewiesen, dass sie sich lohnen. Dieser Widerspruch, den ist Venezuela gern eingegangen und hat auf der anderen Seite sich versprochen, was machen wir? Wir steigern den Output. Das müsste doch auch eine Quelle von mehr Mitteln sein. Hat seine Haken. Wenn man den Preis ins Auge fasst, ist die Steigerung der Produktion erst einmal mit dem Widerspruch belastet, das vergrößert das Angebot und senkt manchmal den Preis. Die Handelspartner nutzen das sofort aus, um den Preis zu senken und die Not verkaufen zu müssen, und spielen die Anbieter gegeneinander aus. Der ganze Aufwand ist ja auch noch einer, der überhaupt betrieben werden muss, und lohnt sich das? Natürlich, man kann auch auf die Idee kommen, ja gut, wenn ich so erpressbar bin, dann gehe ich doch gleich in die Länder, wo wirklich das Geschäft gemacht wird. Venezuela ist auch auf diesen klugen Gedanken gekommen und hat irgendwann beschlossen, nach einem Einbruch der Einnahmen, einem Fast-Staatsbankrott, als dann die Einnahmen wieder etwas besser waren, wir kaufen uns einfach eine Tankstellenkette in den USA. Samt den Raffinerien. Citgo. Eine sehr große Tankstellenkette. Was machen wir dann? Naja, wir verarbeiten dann in den USA unser Öl. Was muss man dafür machen? Man musste alle Raffinerien von dem Leichtöl Amerikas auf das extra schwere Öl Venezuelas umstellen, Raffinerien quasi umbauen und so weiter und so weiter. Naja, es hat also auch seine Widersprüche. Vor allen Dingen hat es natürlich den Widerspruch, dass all das, was man da an Direktvermarktung betreibt, erst einmal nichts anderes ist als die Abhängigkeit von der eigenen Einkommensquelle zwar zu erweitern, aber man ist immer noch genau von dieser Quelle abhängig in allen Schwankungen des Geschäfts, die es überhaupt gibt. Nun ist es so, wenn so eine Herrschaft in diesem ganz negativen Sinn von ihrem eigenen Land lebt, vom eigenen Volk, dann ist das schon ein seltsamer Lebensprozess der eigenen Gesellschaft. Der findet ein Stück weit getrennt statt. Für die nationale Ökonomie heißt das, alles, was da stattfindet, läuft ein wenig neben dem, was eigentlich für den Staat wichtig und entscheidend ist. Und was kommt raus? Naja, für das, was man selber an Abtransport und Förderung braucht, sind nicht entsetzlich viele Leute nötig. Von der Erwerbsbevölkerung Venezuelas maximal mal 5%, zurzeit sind es noch knapp 1%, die überhaupt mit so etwas wie Förderung beschäftigt sind. Aber es kommt ja Geld ins Land. Der Staat hat ja eine unabhängige Quelle von Geld außerhalb der eigenen Ökonomie. Wenn das Volk also eigentlich nicht die produktive Quelle des Landes ist, nicht eingespannt in eine gewinnbringende nationale Ökonomie und auch nicht nötig dafür, dass der Staat über die Runden kommt. Was passiert dann eigentlich? Naja, die Leute müssen ja trotzdem irgendwas machen. Also, wenn sie nicht in der Ölindustrie irgendwie durch Zufall zu den Privilegierten gehören, dann müssen sie irgendwie zusehen, dass sie irgendeinen Job finden, wo etwas von diesen staatlichen Einnahmen auf sie abfällt. Natürlich, es gibt Staatsbedienstete, man kann ins Militär gehen, man kann Polizist werden, man kann Verwaltungsmensch werden, man kann aus dem, was alles an Reichtum ins Land kommt und auch ausgegeben wird, ja immerhin auch noch einen Handel aufziehen. Man kann, wenn es viele gut bezahlte Nutznießer dieses ganzen Ölreichtums gibt, diese Nutznießer mit Gütern auch der höheren Preisklassen aus dem Ausland versorgen. Man kann so etwas wie Dienstleistungen anbieten für diejenigen, die Geld haben. Da bleibt schon das eine oder andere auch für einen kleinen Unternehmer hängen. Und so weiter und so weiter. Also letztlich aber lebt all dieses Geschäft, auch die darin Bediensteten, von nichts anderem als von den begrenzten Rücksichten und Mitteln, die der Staat aufzuwenden bereit ist und die so in das Land kommen. Und wenn Leute trotzdem leben, naja, dann leistet es sich der Staat offensichtlich manchmal, dass überhaupt Lebensmittel auch ins Land kommen, importiert werden. Auf eine Lebensmittelproduktion im Land ist er im strengen Sinne nicht angewiesen. Wenn so ein Staat so lebt und nicht schlecht lebt, je nach Konjunktur, wenn also in solchen Ländern wie Venezuela dann manchmal so etwas aufkommt, wir sind quasi Saudi-Venezuela, ne, wir sind quasi auf dem Weg zum Lebensstandard der Saudis, jedenfalls in den besseren Kreisen, also in den höheren Schichten. Wenn sich diejenigen, bei denen der Reichtum wenigstens ein wenig dazu geführt hat, dass man als Staatsbediensteter und es gibt viele Staatsbedienstete in Venezuela, ne, und das ist ein guter Job, man braucht manchmal ganz, ganz wenig tun. Wenn man in so einem Verhältnis steht, dann sagt man auch, doch, vielleicht, ich leiste mir was, ich kaufe mir ein Auto, Benzin ist hier umsonst, quasi. Ne? All das schafft dann tatsächlich so etwas wie die Form einer Ökonomie, in der doch einiges los ist, in der nicht etwa es so aussieht in den Großstädten, als würde nichts passieren, sondern selbst eine Unterhaltungsindustrie gibt es da, die nicht schlecht lebt. Schönheitsköniginnen waren ein Exportschlager von Venezuela. Nicht zu vergessen ist bei der ganzen Sache allerdings, wenn die ganze ökonomische Basis vom Ausland abhängt, dann hängt sie an ganz anderen Beschränkungen und die haben gar kein Maß an dem herrschaftlichen Bedarf. Die liegen gar nicht in der Kontrolle eines solchen Landes. Aber ein Land wie Venezuela ist was ganz Komisches. Das ist ein Kontrollfall für auswärtige Mächte. Ölstaaten sind sehr interessant für die wirklich mächtigen Staaten auf der Welt. Denn wenn so ein Staat wie Venezuela vom Ausland, von fremdem Geld, vor allen Dingen von US-Dollars lebt, dann hat es ja nicht nur ein Verhältnis zu den Ölkonzernen und den ökonomischen Subjekten, die dort entweder etwas einkaufen oder die staatliche Zahlungsfähigkeit Venezuelas zu einer Einkommensquelle für ihren Handel machen, sondern so ein Staat wie Venezuela hat sofort ein Verhältnis zu den politischen Mächten, aus denen diese wirklich interessanten kapitalistischen Agenten kommen. Also es hat ein politisches Verhältnis zu den USA und anderen Großmächten. Weil, um bei den USA zu bleiben, die USA müssen es für sich nützlich ansehen. Sie müssen es für ihr Wirtschaftswachstum und ihr Dollarwachstum nützlich ansehen, dass so ein Staat wie Venezuela, bitteschön, die Rolle eines Ölstaats einnimmt und behält. Natürlich, es ist kein Geheimnis, mit welcher Kalkulation die USA so etwas wie ein Außenverkehr mit Venezuela einräumen und ihren Ölkonzernen und anderen Händlern sagen, jawohl, es geht in Ordnung, in Venezuela Geschäfte zu machen, das vereinbaren wir sogar mit dem Staat Venezuela. Die Kalkulation ist natürlich, unser US-Kapitalismus lebt nicht allein von dem Öl auf unserem Kontinent, auf unserem nordamerikanischen Kontinent, sondern ja, es ist gut, wenn überall noch mehr billiges Öl als Mittel unserer nationalen Akkumulation zur Verfügung steht. Es ist gut, wenn aus Venezuela Geld wiederum als Kaufmittel in die USA fließt. Es ist gut, wenn Venezuela sein Erdöl anbietet und wir gucken auch darauf, dass das sich lohnt, dass das eine Frage der Lizenzierung ist, ist nicht im ersten Augenblick klar, weil man denkt, naja, das überlassen die doch eigentlich den Erdölkonzernen und Börsen. Einerseits. Andererseits, man merkt es sofort, man braucht bloß heute darauf zu gucken, natürlich, ein Embargo der USA zeigt sofort, das ist eine politische Frage. Wenn ein Staat wie Venezuela sein Erdöl nicht mehr zu den bisherigen Bedingungen in die USA liefern darf, klar. Oder wie Ende der 50er Jahre, als die USA auf die Idee kamen, sie schützen ihre Erdölindustrie vor ausländischer Konkurrenz. Wenn sie dann Zölle verhängen, dann merkt man unmittelbar, so ein Preis, das ist nicht eine unpolitische Angelegenheit, sondern das ist unmittelbar und eminent politisch. Dass die USA sich darauf verlassen haben, ihre Ölkonzerne werden es schon richten, hatte natürlich den Grund, ein Staat wie die USA verlässt sich darauf, dass kein US-Konzern als Multi so dumm ist, irgendwas als Preis zu bezahlen, was nicht ihm und damit letztlich den USA nützt. Darauf haben sie sich sehr lang verlassen, immer mit der Sicherheit und im Zweifelsfall stellen wir uns hinter unsere Interessen, die von unseren Ölkonzernen vertreten werden und definieren, was eigentlich wirklich tauglich ist bei so einem Land. Was da als geschäftliche Affäre mit den Ölkonzernen organisiert wird, ist ja auch nichts weniger als ein sich verfügbar machen für ausländische Interessen, in diesem Fall aus der Sicht der USA, na für ihre. Dieses Land macht sich uns verfügbar, bitteschön. Und das soll weiterhin so sein. Wenn die USA umgekehrt sagen, naja, unsere Händler sollen dann natürlich an dem schönen Geld, das die Venezolaner ausgeben, den Hauptschnitt machen, naja, dann ist das quasi wie ein Rückfluss des amerikanischen Geldes, der Dollar, in die amerikanische Ökonomie und befördert sie. Und wenn Venezuela, wie alle Staaten auf der Welt, sich nicht beschränkt auf das, was es gerade einnimmt, sondern für politische Programme Kredite aufnimmt, dann ist das internationale Finanzkapital, vornehmlich das in den USA, weil da sitzt eigentlich das Herz des internationalen Finanzkapitals in der Wall Street. Dann ist das amerikanische und das internationale Finanzkapital dazu natürlich gerne bereit, auch mit einem Staat, der so viel schönes Geld einnimmt, auch Kreditgeschäfte zu machen. Und schon wieder hat man es mit einem Staat wie Amerika, den USA nämlich, zu tun, die darauf gucken, geht das in Ordnung? Solange es ein gutes Geschäft und in unserem Sinne ist, ja. Wenn nicht, politische Frage, sieht man das Verbot für alle Banken, die mit amerikanischen Banken Geschäfte machen sollen, weiterhin mit Venezuela in Geschäftsbeziehungen zu treten. Das ist ein politisches Mittel. Gut. Dieses Lizenzerteilen dient natürlich in amerikanischer Sicht einfach dazu, sicherzustellen, ist das eine Amerika-USA-dienliche Benutzung, Ausnutzung der Geldnot Venezuelas? Und wenn die Venezolaner unser Geld verdienen wollen, wir schauen mal auf die amerikanische Seite, die wollen unser Geld verdienen, die wollen mit unseren Handelskapitalisten Geschäfte machen, die wollen unsere Kredite haben, dann haben die USA von vornherein die Sache so gesehen, das ist eine ziemlich großzügige Lizenz und die muss man sich natürlich verdienen. Die muss man sich dadurch verdienen und den auch erhalten, dass man erstens dafür sorgt, das, woran wir interessiert sind, euer Öl, das ist gefälligst verfügbar zu anständigen Preisen. Zweitens aber, nicht nur einfach verfügbar, sondern wenn das doch unser Öl ist, wenn wir das exportieren, ihr kennt das, unser Öl, unser Gas, eine Redeweise, die auch hier üblich ist, wenn das etwas ist, was wir benutzen und worauf wir uns verlassen, dass es ständig fließt, dann erheben wir auch den Anspruch darauf, dass die politische Herrschaft in diesem Land bitteschön so ausgeübt wird, dass sie das gewährleistet. Ein ganz prinzipielles Wohlverhalten dieses Staates. Eine Ausrichtung darauf, dass er US-orientiert ist. Dass er die US-Interessen als Maßstab, im Grunde genommen als so etwas wie die unhintergehbare Voraussetzung für alles, was sich Venezuela vornimmt, dass das die Frage der Verlässlichkeit wäre. So etwas verlangen die USA schon von einem Ölstaat, zumal, ihr wisst, vor unserer Haustür. Vor unserer Haustür ist, ihr wisst, ziemlich weit. Haustüren sind heutzutage, kaum bis man raus, ist man vor der Haustür. Also selbst unsere Verteidigungsministerin, Klammer zu. Venezuela habe sich zu der Abhängigkeit total positiv zu stellen. In der ganzen Innen- und Außenpolitik. Und sowas überlässt man nicht einfach dem anderen Staat, sondern die USA haben sofort gewusst, Auf sowas passen sie auf. Da muss man drüber wachen. Dann nimmt man sich vor, die Gefügigkeit eines anderen Staates nicht nur einzuschätzen, sondern das ihm auch nicht einfach anheimzustellen. Im Zweifelsfall, so ist die Sicht der Mächte, die wirkliches Interesse an internationaler Verfügbarkeit über Öl und verfügbare Staaten haben. Da muss man eben die Kontrolle selber ausüben können und die richtigen Verhältnisse herbeiführen können. Das ist man einfach sich und seinen Interessen und der Sicherheit der eigenen Interessen schuldig. Nun ist es nicht so, dass das Ölstaaten nicht auffällt. Alle Ölstaaten, die ihre Existenz aus genau solchen Außenverhältnissen, ökonomische Abhängigkeit ihrer Herrschaft von den Interessen der Ölkonzerne und des Finanzkapitals, politische Abhängigkeit von den großen Kontrolleuren des Weltmarkts haben. All diesen Staaten ist das Leiden sehr vertraut. Sie sind nicht richtig souverän. All diese Staaten, und bleiben wir bei Venezuela, haben so etwas wie ein etwas zwiespältiges Verhältnis zu den Yankees. Man braucht sie, aber die Aufsicht, die Abhängigkeit von ihnen ist umgekehrt ein Leiden. Man lebt von dem Export des eigenen Öls in die USA, aber dass man deshalb die Yankees liebt, fanden viele, selbst in der Spitze, nicht immer selbstverständlich. So weit müsste es nicht immer gehen. Immer wieder gab es da, wie sagt man, Abweichungen und gleichzeitig die Frage, man muss, auch wenn man es nicht so gerne mag, mit dem Hauptabnehmer, mit der Ordnungsmacht unseres Kontinents sich gutstellen. Dieses Hin und Her, dieser Widerspruch einer souveränen Existenz, die im Dienst an auswärtigen Interessen ihre Existenz hat, ihren Grund hat. Dieser Widerspruch hat immer dazu geführt, dass beide Seiten in jedem Politiker im Herzen geschlagen haben. Die Chavez und seine Chavisten haben auch daran gelitten, und darum wollen wir mal einen Blick auf dieses Programm der letzten 20 Jahre werfen. Es ist der x-te Versuch, den Status des Ölstaats unter US-Regie diesen Status zu überwinden, diesmal aber echt volksfreundlich. Wenn so Politiker wie die Chavisten auf ihr Land gucken, dann haben sie vor allen Dingen die Konsequenzen, die Wirkungen der Politik ihrer Vorgänger im Auge. All das, was die Vorgänger einerseits zustande gebracht haben an ökonomischer Entwicklung, gesponsert aus den Öleinnahmen. Hier und da eine Bekämpfung der Cholera, hier und da Schulen, Autobahnen, Hochhäuser und so weiter. Ja, gut. Umgekehrt, das Elend des gemeinen Volkes. Scheiße. Dass das ganze Volk nicht gebraucht wird oder große Teile. Eben die, die nicht irgendwie ihren Schummelweg in dieser Ölökonomie gefunden haben. Die nicht zu der Oberklasse oder denen, die sich schon fast zu einer Mittelklasse definieren, die nicht dazu gehören, dass ein so großer Teil des Volkes einfach in armen Vierteln und sogar Slums vor Caracas und anderen Großstädten verlottert. Naja, das haben die Chavisten nicht gutiert, sondern aus gutem Recht für einen ziemlich unerträglichen Zustand gehalten und es darauf zurückgeführt, naja, eine Scheißpolitik wurde bisher gemacht. Wählt uns, dann wird's anders. Damit sind sie ja angetreten. Sie haben das Resultat sogar für so etwas wie, naja, vielleicht sogar den Zweck dieser ganzen Vorgängerregierungen genommen. Sie haben gesagt, die Vorgängerregierungen sind ziemlich volksfeindlich und ganz Unrecht haben sie auch nicht. Denn die Vorgängerregierungen haben ja tatsächlich ihre ganze Macht darin eingesetzt, die Krisen, in die Venezuela reingeraten war, dadurch zu bewältigen, dass sie gesagt haben, Moment, alles, was so an Sozialklimbim bisher da war, das lassen wir jetzt mal. Ja? Wir kürzen mal die Zuwendungen für Lebensmittel, für Bildung kann man auch nicht so viel ausgeben. Wir machen mal das, was wirklich lohnend ist und bringen da mal die, die wirklich etwas bringen, Unternehmer nach vorn. Gut, insofern kann man nicht sagen, dass die Vorgängerregierungen die Interessen des einfachen, unbenutzten Volkes sonderlich pfleglich behandelt hätten. Im Gegenteil, sie sind darüber hinweggetrampelt. Allerdings, wenn man das einfach so betrachtet, naja, die haben es ja alles verkehrt gemacht. Wir sind so ein reiches Land. Man kann so viel Gutes tun. Die politischen Sachwalter wollten einfach nicht. Die Krisen und so weiter kommen aus falscher Politik. Wenn man einfach konsequent sagt, Mensch, so viel verdientes Erdölgeld und so viel ungenutztes Volk nebeneinander, das muss doch nicht sein. Das muss man doch einfach nur zusammenbringen. Dann flutscht's doch. Dann haben wir eine nationale Ökonomie, die endlich läuft. Dafür sollte man das Volk auch gut behandeln. Wenn man diese Position der Chavisten einfach als politisches Konzept, als Programm umsetzt, dann stößt man auf die Widersprüche dieser ganzen Ökonomie und der politischen Existenz des eigenen Landes. Dann stößt man darauf, dass die Freiheit, die man sich herausnimmt, naja, ganz seltsame Grenzen im Kapitalismus hat. Die Chavisten, die haben sich schon etwas anderes vorgenommen als andere sozialdemokratische oder christdemokratische. Das waren die beiden Parteien, die sich dort immer abgewechselt haben in einem Pakt. Ne, mach du's, mach ich's, mach du's, mach ich. Ne, das haben die jahrzehntelang gemacht, hatten das auch richtig als Paktiererei eingerichtet. Die haben schon was anderes vorgehabt, als nur einfach ein paar Schulen zu bauen. Nein, sie haben sich auf den Standpunkt gestellt, es soll tatsächlich das bisher ungenutzte Volk in die Lage versetzt werden, überhaupt so etwas wie einen nützlichen Dienst in der Ökonomie und damit an der Nation zu verrichten. Das Volk soll nicht weiter verlottern. Das Volk soll nicht einfach davon abhängig sein, ob es hierzulande und also in Venezuela ein geschäftliches Interesse an ihm gibt, das ihm überhaupt einen anständigen Lohn zahlen will. Sondern nein, wir wollen das schon mal antizipieren. Wir wollen sagen, ja, einen anständigen Lohn, eine anständige Versorgung, das stellen wir her. Das ist schon etwas anderes als die Vorgängerregierung. Und vor allen Dingen, die venezolanische Regierung unter Chavez hat von vornherein gesagt, unser Land leidet darunter ganz entscheidend, dass wir eigentlich nicht souverän, sondern unter US-Suprematie untergeordnet sind. Wir treten mit einem Anti-Imperialismus gegen die Yankees an. Wir wollen nicht die bisherige Vorherrschaft der Amerikaner über uns ertragen. Das muss rausspringen aus unserem nationalen Aufbruchprogramm. Eigenständigkeit und Souveränität, vor allen Dingen von Amerika und für uns. Wenn man der Nation so einen Aufbruch verordnet, wenn man sagt, das gehen wir jetzt an, das muss doch einfach gehen, dass man viel Erdölgeld und unbenutztes Volk mal zusammenbringt und das Volk einfach mal in einen besseren Zustand versetzt. Wenn man das angeht, dann kostet das erstmal ziemlich viel. Und zwar, es kostet genau viel von dem im Ölexport verdienten Geld. Man will, und das ist nicht ganz ohne Widerspruch, aus der Quelle, auf die man ganz einsinnig und allein verwiesen ist und die aus dem Ausland sprudelt, ein Programm der nationalen Befreiung von dieser Einseitigkeit machen. Wenn man dieses Geld benutzt, dann vergrößert man erstmal die Abhängigkeit von diesen Einnahmen. Ist doch klar. Es muss ja da sein, damit man sich überhaupt so ein Ausbruchprogramm leisten kann. Wenn man sich hinstellt und sagt, ich mache jetzt so etwas wie ein Bauprogramm für Häuser, ein Bildungsprogramm für die bisher analphabetische Bevölkerung, wenn ich mich mit all diesen Missiones aufmache, dann brauche ich jede Menge Mittel. Und zwar möglichst mehr. Und das heißt, diese Quelle muss unbedingt sprudeln, wenn nicht sogar besser sprudeln. Das Sozialistische an dem bolivarischen Sozialismus, der immer sagt, naja, ich bin ein dritter Weg, war nach Seiten der Volksmassen auf jeden Fall. Sie wollten nicht abwarten, dass irgendein Unternehmer sagt, naja, gute Bezahlung, gute Behandlung des Personals, der Arbeitnehmer, kann ich mir das überhaupt leisten? Das will ich mir eigentlich nicht leisten. Sondern sie haben gesagt, das verordnen wir. Unternehmer, klar, die müssen schon ihr Geschäft machen, aber wir setzen mal Mindestlöhne fest. Wir setzen Arbeitszeiten fest. Wir setzen Arbeitsbedingungen fest. Sie haben damit Anklang gefunden. Die venezolanische Bevölkerung hat endlich mal einen Grund gehabt, zu sagen, jedenfalls die in den Slums, weniger die bisherigen Nutznießer. Ja, erstmals kümmert sich einer um uns. Das haben hiesige Beobachter genau beobachtet und dem Chavez als ganz bösen Trick vorgeworfen. So kriegt er seine Mehrheiten. Tatsächlich, ja, die haben gemeint, da haben sie tatsächlich was von. Es gibt endlich mal materiell einen Grund für einen Politiker da oben zu sein. Der redet auch nicht nur so wie wir, der tut nicht nur so, sondern das ist sogar einer, der nimmt Geld in die Hand und will was aus uns machen. Der schickt das Militär in die Slums, damit sie Lebensmittel verteilen, helfen, sonst wie machen. Die Vorleistungen, die da erbracht worden sind, der Zugriff auf das Öl, naja, dieses Gegenprogramm eigentlich Volk und Benutzung und unser gutes Ölland, das geht doch toll zusammen. All das sollte ja einfach so etwas stiften wie, nun schafft sich Venezuela eine eigene und damit glückliche Volksbasis für ein eigenständiges Programm der nationalen Produktion. Eine Produktivität dieses Landes als nationale Basis Venezuelas. Und das Ganze sollte auch sittenbildend wirken. Das Volk sollte sich, wie sagt man neudeutsch, empowered fühlen. Ja, Kraft entwickeln, Zutrauen zur eigenen Kraft und all das sollte auch dabei rausspringen. Und das alles nützlich für die ganze Nation und ihren Aufbruch. Was braucht man, wenn man sowas angeht? Naja, für den Aufbau einer nationalen, anständigen Geldwirtschaft braucht man Unternehmer. Das war den Chavisten von vornherein klar. Die Unternehmerschaft des Landes sollte ja gestärkt werden. Es sollte ja so etwas herauskommen wie eine Unternehmerschaft, ob nun privat oder staatlich betrieben, die international etwas taugt, die diesem Staat eine neue Basis verschafft. Die existierende Unternehmerschaft, es gab ja ein bisschen was an Produktion, naja, die musste also auch ein wenig auf die Spur gebracht und nach vorne gebracht werden in den Augen der Chavisten. Diese Unternehmerschaft erhielt dann Zugang zu Öldollars, naja, einerseits um die Volksversorgung, die jetzt viel größer war, zu bewerkstelligen, Lebensmittel importieren, dann Produktionsmittel kaufen. Sollte ja langfristig die ganze Lebensmittelproduktion im Inland stattfinden. Jetzt ist es ein gewisser Widerspruch, auf den man mal schauen muss. Jetzt haben diese Unternehmer dann angefangen, mit den staatlichen Zuschüssen zu produzieren. Was kommt dabei raus? Es kommt dabei raus, na erstens, sie nehmen die staatlichen Zuschüsse. Zweitens, sie stellen vielleicht auch mehr Leute ein. Lohnen soll sich das für sie, also stellen sie möglichst Leute zu möglichst niedrigen Preisen und eigentlich auch zu Arbeitsbedingungen ein, die für den Gewinn sehr förderlich sind, möglichst lange Arbeitszeiten und man spart und hier und da auch an den Arbeitsbedingungen. Und naja, so wird das Ganze doch lohnend. Warum? Man nimmt ja Maß an den Preisen, die aus dem Ausland kommen. Was stellt sich heraus? Zu den Preisen, die die produktivsten Kapitale im Ausland aus ihren Leuten rausholen, was die an anständiger Ausbeutung in ihren Ländern schon lange organisiert haben, zu so etwas waren die Unternehmer nicht in der Lage und schon gar nicht, wenn man ihnen dann von chavistischer Seite sagt, stopp mal, schlecht bezahlen darfst du die Leute aber nicht. In solchen Fällen ist es kapitalistisch so etwas von, wie sagt man, erzvernünftig für einen Unternehmer, der sein Geschäft betreibt, dass der sich die Frage stellt, soll ich weiter produzieren oder mache ich mein Geld besser anders? Die Frage, soll ich weiter produzieren, ist das die ergiebigste Quelle für meinen Gewinn? Haben Sie in Ihrer Mehrheit so entschieden, dass Sie es eher eingestellt haben? Manche haben es auch so probiert, dass sie erstmal gesagt haben, naja, ich produziere. Wenn der Staat die Leute unbedingt versorgen muss, dann erhöhe ich halt die Preise. Und wenn ich die Preise erhöhe, dann sollen die Leute mal gucken, ob sie bezahlen können. Hat ja auch funktioniert. Was ist rausgekommen? Der Staat hat tatsächlich den Leuten die Löhne erhöht, damit sie die erhöhten Preise bezahlen können. In Bolivar. Das hat einer interessanten Inflation das Tor geöffnet. Die Preise stiegen ständig, aber der Staat hat ja bezahlt. Auf diese Art und Weise kann man Geschäfte machen, ja klar. Andere haben sich gleich darauf verlegt und haben gesagt, wir stellen die einheimische Produktion ein, wir importieren lieber. Und das lassen wir uns vom Staat bezahlen. Womit sollen wir denn sonst im Ausland einkaufen? Dollar. Also, bitteschön, Dollar her vom Staat, wer hat sonst welche? Dann kaufe ich auch ein im Ausland und verkaufe, teurer, im Inland. Bitteschön, wenn es sein soll, wenn das die bessere Einkommensquelle ist als produzieren. Die Zahlungsfähigkeit, die so unverhofft vergrößert wurde, dadurch, dass der Staat auch armen Leuten ein Einkommen zuordnete. Naja, eine interessante Quelle von Einkommen war es für die Unternehmen, die Venezuela nicht verlassen hatten, die nicht mit Kapitalflucht ins Ausland gegangen waren, das schon. Und was macht man? Naja, man guckt drauf, man verdient Bolivar, die tauscht man schnell wieder um in Dollar und macht ein neues Dollargeschäft. Das Resultat war also nicht nur eine weitere Inanspruchnahme der Öleinnahmen, sondern auch eine Verstärkung der Importe. Statt das, was eigentlich geplant war, eine Substitution, eine Ersetzung der Importe durch eine einheimische Bevölkerung, eine einheimische Produktion. Es gab eine Phase, da hat der venezolanische Staat gesagt, wir gehen jetzt extra auf endogene Entwicklung, also eine im Lande mit kleinen Kooperativen. Das hat ungefähr 5 Jahre gedauert und es hat sich herausgestellt, die Produktivität kann überhaupt nicht erbracht werden. Es ist eine einzige Quelle, wo ständig Öleinnahmen reinfließen. Na gut, dann machen wir es eben mit größeren Firmen und das gleiche Spiel. Im Maße der Öleinnahmen hatte der bolivianische Staat natürlich eine große Verfügung über Mittel. Andererseits, wenn man so etwas angeht, das ganze Land mal umgestalten, was ganz anderes daraus machen, dann darf man sich, und da waren die Chavisten nicht anders als andere großdenkende Politiker, dann darf man sich nicht auf das beschränken, was man einfach in der Kasse hat. Man braucht Kredit. Und So ist es ja nicht. Venezuela war sehr kreditwürdig bei den internationalen Banken, beim internationalen Finanzkapital, warum auch nicht. Die hatten ja so große Einnahmen aus dem Erdöl. Auf diese Einnahmen konnte man selbstverständlich auch als Finanzkapitalist Kalkulationen stützen und hat also den Venezolanern großzügig, allerdings unter Beachtung, es sind Sozialisten, zu höheren Zinsen Kredite gegeben. Hat sich Venezuela auch genommen und der Preis für die Freiheit, naja, man muss die Zinsen haben, man muss sie bedienen und zwar jederzeit, sonst kann man nicht mal umschulden. Dafür muss die Ölquelle sprudeln. Und zwar immer und im Maße dieser Verschuldung mindestens. Etwas fundamentaler aber ist, wenn man das eigene Programm in einem gewissen Maß betreibt und mit Kredit betreibt, dann ist das eigene Programm auch von der Zustimmung, Beurteilung der internationalen Finanzwelt abhängig. Dann ist es auch so, dass die Bankvorstände darüber entscheiden, ist eigentlich das, was dort läuft, überhaupt noch ein gutes Geschäft? Wollen wir das weiter betreiben? Ein Land wie Venezuela ist mit einem kreditgestützten Programm vom Urteil der Finanzmärkte abhängig. Und diese Finanzmärkte würdigen in ihren Ratings ja nicht einen guten Willen oder die Volksfreundlichkeit, sondern wie viel kommt da rein, wie sicher ist das, wie geht das politisch weiter, wie kann ich am meisten da rausholen und will ich das überhaupt weiter betreiben. Damit ist man bei einem fundamentalen Widerspruch auch dieses Aufbauprogramms. Das mit dem Erdöl verdiente Geld zum Mittel für das Aufbauprogramm zu machen, bedeutet, dass man die Rechnungen von Unternehmern sowohl im Ausland wie im Inland erstmal ins Recht setzen muss. Man muss sagen, ja klar, die müssen was dran verdienen, sonst geht das ja gar nicht. Sonst machen die es ja nicht. Andererseits, es war ja ein national erfolgreicher Kapitalismus nicht da, sondern der sollte ja überhaupt erst herbeigehebelt, herbeigezwungen, herbeiregiert werden. Dann kann man sich nicht davon abhängig machen, was diese Unternehmer eigentlich von diesen Aufbauanstrengungen halten und ob es deren Geschäftsinteressen gerade dient, sondern dann setzt man eine Volksversorgung eben in Kraft, die auf immer mehr Öldollars angewiesen ist, die immer mehr Dollarschulden braucht und die damit einen ständig wachsenden staatlichen Devisenbedarf produziert. Und eins ist klar, sobald die Devisen nicht mehr fließen, wir haben vorhin darüber geredet, das hängt von Konjunkturen ab, die dieser Staat überhaupt nicht in der Hand hat. Sobald das unterwegs ist, sobald der Ölpreis verfällt, ist der Staat in einer doppelten Not. Einerseits, es kommen keine Devisen mehr rein, die er unbedingt braucht für sein Programm. Zweitens, das eigene Geld, der Bolivar, den er mit einem Zwangskurs im eigenen Lande zu einem, naja, guck mal, das ist so gut wie Dollar, damit kann man gut umgehen. Das eigene Geld ist, wenn dahinter kein Dollar mehr steht, nichts mehr wert. Wenn die einzige Quelle der Stabilität dieses Geldes war, es steht Dollarreichtum aus Öleinnahmen hinter diesem Geld, nicht eine starke nationale Ökonomie, dann verfällt eben der Bolivar. Dann gibt es auch keine materielle Versorgung mehr. Und der Staat steht vor der Frage, wie soll es denn eigentlich weitergehen? Aber die Frage, wie soll es denn eigentlich weitergehen, brauchten die Chavisten in gewisser Weise gar nicht selber treffen. Weil, denken wir mal an das Finanzkapital. Das Urteil, das kann sich der Staat doch gar nicht leisten. Das ist doch sowas von kapitalistisch unvernünftig. Das widerspricht allen kapitalistischen Rechnungen. Dieses Urteil haben die Finanzkapitalisten dem Staat einfach serviert. Kein Kredit mehr. Du kannst dir diese Art und Weise, ein Volk am Leben laufen zu halten, nicht mehr leisten. Das widerspricht allen kapitalistischen Rationalitätsvorstellungen. Das geht nicht. Schluss aus, wir drehen den Kredithahn ab. Das ist eben so eine Schönheit dieses Systems, wenn man kapitalistisches Interesse in Bezug auf Erdöl ausnutzen will. Wenn man darauf das Interesse der kapitalistischen Welt aufbaut, wenn man dann Kredite aufnimmt, dann kriegt man es damit zu tun, dass in diesem Erdöl jede Menge ökonomische Macht enthalten ist. Das Dasein eines Ölstaats kriegt mit einmal etwas serviert. Der Reichtum, den du hast, der hat schon eine Bestimmung. Da steckt schon ökonomische Macht drin, nämlich ökonomische Macht ausländischer Ölkonzerne an dir und die ökonomische Macht des Finanzkapitals über deine Weiterexistenz. Nach dieser Seite war vielleicht das, was die Chavisten sich nach innen vorgenommen haben, viel ambitionierter, viel größer als alles, was an Sozialprogrammen andere Regierungen mal hatten. Aber eins ist klar, daran, was wir jetzt besprochen haben, ist dieses Programm kaputt gegangen. Diese Art und Weise, diese Art von Reichtum, diese Art von Status in der Welt als Ölstaat hat jetzt erst einmal dieses ganze Programm der Chavisten nach innen ziemlich kaputt gemacht und dafür gesorgt, dass jetzt eine Katastrophe in Sachen Volksversorgung und sonst wie herrscht, die nicht von schlechten Eltern ist. Das Volk hat nun darunter zu leiden, dass diese bolivarische Herrschaft den Lebensunterhalt nicht einfach davon abhängig gemacht hat, lohnt ihr euch eigentlich kapitalistisch? umso härter kriegt serviert, nee, kapitalistisch lohnt ihr euch nicht. Noch eine Anmerkung zum politischen Kampf der Chavisten um politische Emanzipation. Man weiß, die USA sind äußerst feindlich gegenüber der chavistischen Revolution oder dem chavistischen Regime eingestellt. Nun kann das nicht daran liegen, dass die Chavisten den Amerikanern einen ökonomischen Dienst schuldig geblieben wären. Das, was überhaupt ihr Hauptprodukt ist, was zu 98% ihr Exportgut ist, Erdöl, das haben sie abgeliefert. Da haben sie fein darauf geachtet, dass, bitteschön, da nichts anbrennt. Von Anfang an haben allerdings die USA dieses Aufbruchsprogramm als eins begriffen, was ihren Interessen vollkommen widerspricht, was man sich als Amerika nicht gefallen lassen darf. Und zwar, sie haben es verstanden als den Ausbruchsversuch eines wichtigen Öllands aus dem Status, den Amerika von ihm verlangen kann, den es ihm zugewiesen hat, nämlich eines abhängigen Staats, der in allen Belangen an dem, was Amerikas Ordnung ist, sich ausrichtet und danach funktioniert. Insofern der Kontrollanspruch, der aus der Sicht der Amerikaner erwächst, ich muss doch meine Ölquellen und die Länder, die diese Ölquellen politisch beherrschen, im Griff behalten. Dieser Anspruch, der war verletzt von vornherein. Die Chavisten, klar, die haben von vornherein gesagt, wir wollen uns aus Bevormundung der USA lösen. Aber die US-Sicht, es gibt so etwas wie eine Generalschranke. Es gibt etwas, da kann kein Staat und schon gar nicht so einer wie Venezuela raus. Es gibt so etwas wie einen unhintergehbaren Punkt, nämlich unsere Kontrollhoheit über, US-Kontrollhoheit über solche Länder, die Kontrollhoheit über deren Autonomie, das war der Punkt, wo so etwas wie ein Staatenbündnis gar schmieden, Alba, aus befreundeten amerikakritischen Staaten in den gegen amerikanisch organisierte Zusammenschlüsse, US-amerikanisch organisierte Zusammenschlüsse. Naja, da wussten die Amerikaner sofort, die US-Amerikaner, muss man ja immer sagen, ne, da wussten die USA sofort, das geht gegen die Ordnung, die Zuordnung dessen, was wir von so einem Land verlangen können. Gut. Vielleicht noch zu diesem Gedanken Souveränität. Die Chavisten haben sehr großen Wert darauf gelegt, wir müssen unbedingt und gegen alle Zumutungen an unser Land Venezuela zu einer neuen Souveränität führen. Überhaupt so etwas. Wir als unabhängiger, freier Staat bestimmen über uns. In dieser Frage gibt es einen Zusammenhang zu der Sicht der Amerikaner, die sagen, die können abliefern, was sie wollen. Es kommt uns darauf an, wie dieser Staat sich einordnet. Das Gegenstück dazu ist, unterordnen wollen wir uns nicht. Auch darin ist ein Stück Emanzipation von der Frage, wie viel Geschäfte machen wir gerade mit wem? Wie gut laufen die Geschäfte? Auch bei einem Staat wie Venezuela untergebracht. Die Frage der Souveränität, die ist höher gehängt als nur, kriege ich mein Programm noch finanziert? Stimmen noch meine Einnahmen? Der ganze Nutzen aus dem Ölgeschäft, so haben ja auch die Chavisten gedacht, ist nur dann wirklich was wert, wenn daraus ein Zuwachs an Souveränität gegenüber der USA kommt und wir so etwas wie, naja, ein bestimmendes Subjekt in unserer Umgebung werden. Sowas steckt in dem Anspruch, ich mache aus dem Land, aus meinem Volk, aus den Quellen der Herrschaft etwas. Ich will international nicht bestimmt werden, sondern bestimmend auf andere einwirken. Dieser Anspruch ist so etwas wie das letzte und eigentliche Erfolgskriterium. Auch der Anstrengungen der Chavisten in Sachen volksfreundliche Entwicklung. Wie sehr taugt eigentlich die Nation mit all dem, was in dem Land überhaupt liegt und was da an Menschen rumläuft und was wir als unser Volk verbuchen? Wie weit taugt das eigentlich für die Stärkung der Souveränität nach innen wie nach außen? Wie sehr taugt das zur machtmäßigen Behauptung im Innen wie gegenüber dem Ausland und der Übermacht der USA? Und das wird in der Zwischenzeit sehr anschaulich in diesem Kampf zwischen Maduro und Guaido. Nämlich die materielle Grundlage des Reformprogramms ist zusammengebrochen. In der Zwischenzeit ist tatsächlich alles, was chavistische Politik ist, nichts anderes mehr als wir bleiben dran, wir lassen uns von der ausländischen Macht nicht verdrängen. Wir lassen uns nicht einfach wegputschen. Wir sagen dem Volk, steht hinter uns. Es geht um Venezuela. Es geht darum, unsere Selbstständigkeit gegenüber den Handlangern des US-Imperialismus zu bewahren. Und in dieser Auseinandersetzung wird dann auch das Volk als etwas behandelt, was es als politische Größe eigentlich immer ist, wenn man von herrschaftlicher Seite aus guckt. Nämlich, da ist es die Machtbasis. Da ist es das Machtmittel für politische Kämpfe. Und so behandeln zurzeit die Chavisten das Volk und so behandeln die Leute von der Gegenseite auch die materielle Unzufriedenheit, die nur zu verständlich ist, auch, um genau so das Volk zum Mittel und zum Kampfmittel der Durchsetzung in dieser Auseinandersetzung zu machen. Darum noch abschließend vier kleine Bemerkungen. Souveränität, Souveränitätsbedürfnis. Venezuela muss doch unabhängig sein. Wird von vielen so gedacht. Ja klar, nur wenn sie wirklich unabhängig sind in der Regierung, nur dann können sie das Gute für alle tun. Nur dann sind sie in der Lage, die Politiker, statt des Bösen das Gute zu tun. Lauter Möglichkeiten. Aber man muss es mal so überlegen, nationale Souveränität, das ist nicht einfach irgendwas frei machen, sondern das ist die Potenz, dieses menschliche Inventar und das sachliche Inventar für die politische Herrschaft zu benutzen, nützlich zu machen und zur Waffe nach außen zu machen. Und dass das Volk immer dann noch mehr zu leiden hat, wenn die politische Macht in der Konkurrenz zur Nachbarschaft und Überlegenen keinen Stich macht, dann spricht das nicht dafür, einfach dem Unterlegenen die Daumen zu drücken. Weil es ist eine Lüge, dass Souveränität einfach dem Volk dient. Und der letzte Beweis dafür ist, wenn das Volk dann für die Souveränität einstehen muss, dann merkt man sehr handfest, wie bös sich das auswirkt. Steh mal hinter dem Volk, steh hinter deiner Regierung, opfere dich dafür, weil wir wollen souverän sein und bleiben. Die Konkurrenten haben sich übrigens noch nie durch die Opfer, die das Volk dann zu bringen hat, davon abhalten lassen, ihr Programm aufzugeben. Bei politischen Konkurrenten ist es, das beweist die Erfahrung, prüft euch, so jedes Opfer ist doch fürs Vaterland, na sowas von der Selbstverständlichkeit, zeigt, wie gut das Ziel war. Es gibt immer die Frage, wer ist jetzt eigentlich der legitime Führer in Venezuela? Ist es Guaido? Ist es mehr Maduro? Und viele behandeln das, als wäre es eine Frage im Oberseminar für internationales Recht. So wie ich heute hier reden wollte, Legitimität, ich habe das Volk durch eine Abstimmung, durch die Volksversammlung, durch das Parlament hinter mir. Legitimität, was ist das? Naja, das ist der Titel dafür, um sich darauf zu berufen, zweitens möglichst große Volksteile hinter sich zu bringen und diese Volksteile dann in dem nicht juristisch ausgefochtenen Krieg, sondern in der wirklichen Auseinandersetzung gegeneinander zu führen. Und nach außen Und da wird die Sache eigentlich entschieden. Da ist Legitimation, ich bin der wirklich Gewählte. Nein, ich, der passende diplomatische Titel dafür, um außenpolitische Fronten zu klären, um klarzumachen, wer ist derjenige, den man abschießen muss, wo ist es gerechtfertigt, Gewalt gegen anzuwenden. Und ein solcher Kampf, naja, der wird zwar unter Berufung auf völkerrechtliche Titel geführt, aber ein solcher Kampf, der wird mit Erpressungsmacht geführt, entscheidet sich an der Frage, steht noch einer hinter Venezuela oder nicht, aus ganz anderen Interessen, vielleicht die Russen oder Chinesen. Um solche Fragen, um die Auseinandersetzung der ausländischen Mächte, um die Frage, wem gehört denn eigentlich nun dieses Land? Wem gehört der Einfluss auf dieses Land? Um so etwas wird gekämpft, und zwar von denen. Gut, das sind so Bemerkungen, die gehören vielleicht noch zu der Klärung, was dieses Land eigentlich ist. Und insofern hoffe ich, dass die Auseinandersetzung mit der Sache venezolanische Ölökonomie dazu beigetragen hat, dass man nicht am Ende darin verfällt, dem einen oder anderen da einfach die Daumen zu drücken, sondern sich mal damit auseinanderzusetzen, was ist die Existenzweise solcher Staaten, warum gehen solche Programme notwendig, mit einer großen Notwendigkeit ständig vor die Hunde, mit was hat man es eigentlich bei einer kapitalistischen Weltordnung zu tun, die solche Staaten mit solchen Existenzformen ständig hervorbringt. Das war so ungefähr die Idee, und jetzt habe ich auch unendlich lang geredet. Das soll jetzt überhaupt nicht die Diskussion, sondern ich hoffe, ihr werdet jetzt noch einmal munter Fragen, Nachfragen, Co-Referate, Gegendarstellungen gar keine Fragen, gar keine Anmerkungen, das ist, kann ja gar nicht sein.
Dann mache ich mal die Anfrage. Es ist ja so, dass, also wie das mitgekriegt habe, also waren die Schabisse ja von Erwartung der Abschluss Licht von der USA, weil es eben mit dem Öl Armutsbekämpfung zum Beispiel verbrennt, und es konnte der Wall Street, also den Sitz vom internationalen Finanzkapital, gar nicht recht sein, aber so eine richtige Opposition gegen diese Chavisten-Bewegung, die kam ja erst auf, als es war so ein Schwachstand und in die wirtschaftliche Krise geriet. Aber trotzdem frage ich mich, wieso die US-Amerikaner überhaupt so lange gewartet haben. Also, bis in der Richtung.
Du täuschst dich einfach. Erstens, die Amerikaner waren nicht deshalb Feinde des Chavismus von Anfang an, weil die Chavisten dem Volk etwas Gutes tun wollten, sondern weil diese Regierung von vornherein gesagt hat, dem Volk etwas Gutes tun fällt zusammen damit, dass die US-Hoheit über all dieses arme Volk, diese Karibikstaaten, schädlich ist. Das merken wir am Dasein unseres Landes und an der Existenz unseres Volkes. Und das ist was anderes als das, was du verstanden hast. Es ist nämlich nicht, wir haben etwas dagegen, wenn eine Ölökonomie dem Volk etwas zukommen lässt. Naja, weißt du, Ölökonomien lassen ständig irgendwem aus dem Volk was zukommen. Da werden manche krachreich und manche weniger und irgendwie kommt immer irgendwem was zu. Ja, das ist nicht dieses, jetzt tun die wirklich mal was Soziales, was vielleicht jemandem das Herz wärmt, sondern der Punkt darin ist ein Verstoß gegen die Zuordnung und Unterordnung unserer Statuszuweisung drin. Das war der Grund. Und, das ist der Irrtum, den du machst, die Chavisten, kaum an der Macht, wurden unter Waffen und andere Embargos gestellt. Also von wegen, die Amerikaner würden warten, bis eine Wirtschaftskrise kommt und dann würden sie überhaupt erst merken, wen sie vor sich haben. Nee, das amerikanische Diplomaten achten da schon die ganze Zeit drauf, mach dir keine Sorgen. Also,
du hast am Anfang gesagt, dass es merkwürdig ruhig ist, also die ganze Diskussion nachgelassen hat, ja, und die Reaktionen haben sich ja nicht geändert, sondern verschärfen sich für die ganze Tuna. Und was du auch sagst, ist ja, tut ja auch so ein bisschen die Verwunderung darüber aus, dass das jetzt in dieser Form abläuft. Und was finde ich auffällig ist, wenn man sich anschaut, was für eine Politik gegenüber Venezuela gemacht ist, das hast du ja auch gesagt, ja, dass denen praktisch die gesetzliche ökonomische und politische Grundlagen entzogen werden, dadurch, dass die keine Kredite mehr kriegen, die können sich nicht mehr refinanzieren, die haben nur noch ein Drittel, glaube ich, von ihrer Erdölproduktion. Die ganze Mittel, um überhaupt Erdöl zu fördern, das ist nicht mehr auf dem Stand der Technik, also da fehlen ihnen die Mittel. Die gehen auf Russen, auf Chinesen zu. Die haben sich mit Blockchain von irgendwelchen russischen Programmierern das entwickeln lassen, wo die dann gesagt haben, wir machen das jetzt nicht mehr, weil wir befürchten, dass unsere Firma dann keine Geschäfte mehr mit amerikanischen Unternehmen machen kann. Mhm. Und selbst Chinesen kalkulieren da im Hinblick darauf, dass sie mit US-Firmen Geschäft machen wollen. Das heißt also, das vollzieht sich doch alles auf einer Ebene, die ja in ganz anderen, die gar nichts mehr den Chavisten insofern zu tun hat, außer dass die, wie gesagt worden ist, da noch behaupten, mit der Basis, die sie halt da im Lande haben. Aber die haben, sie kämpfen ja an Fronten, die Amis weltweit gegenüber ja, Souveränen aufmachen, wo die ein Hintergrund von sind. Ja? Also das ist vielleicht dann in der Öffentlichkeit nicht mehr so diskutiert, aber man wundert sich eigentlich, dass die sich in der Form überhaupt noch halten können, wenn man sieht, was da alles für Maßnahmen aufgefahren werden. Und davon stehen die Zeitungen ja voll und all die Informationen, die man da mitbekommt. Ja. Also selbst 40 exportiert ihr Erdöl jetzt nicht mehr in die USA, weil es nämlich auf den Konten da in den USA gar nicht mehr zu ihrer Verfügung steht. Da hat die amerikanische Finanzaufsicht den Riegel davor geschoben. Die können die Einnahmen daraus gar nicht mehr beziehen, aber die versuchen das nach Indien und nach China und über Rosneft zu verkaufen. was die dann aber auch nicht einfach so verkaufen können, weil genauso Rosneft und irgendwelche indischen Unternehmen die gleichen Probleme mit der US-Finanzaufsicht hat. Ja. Also das ist da eine ziemlich auswegslose Situation für die in Venezuela, würde ich mal sagen.
Wir können noch so kommen. Ja, und das liegt auch daran, machen wir es mal so rum, dieses Venezuela war ja ein neues Hoffnungsziel von Linken. Ne? Früher mal Kuba, dann Nicaragua und sonst wie, also gerade Lateinamerika-affine Linke fanden endlich mal wieder ein Hoffnungsziel. Jetzt sagst du völlig zu Recht, wenn die Staaten, die auf der Welt für Ordnung sorgen und die USA voran, die sich dafür zuständig halten, eine ihnen gemäße Ordnung herzustellen und zu verteidigen, wenn die sich Venezuela vornehmen, dann können sie einiges einsetzen. Sie können einsetzen, erstens die ökonomische Macht, die ihre Kapitalisten gegenüber diesem Land haben. Und diese Kapitalisten setzen es selber ein. Und zweitens, sie können einsetzen Erpressungsmacht. Ausweglosigkeit, ne, war das Stichwort in Sachen gerade Finanzembargo. Ne? Das bedeutet auch, diese Staaten in ihrer, also so ein Staat wie Venezuela ist in seiner ökonomischen Herrschaft konfrontiert damit und abhängig davon, dass diese großen imperialistischen Staaten aus ihrer Ökonomie ihre Macht schöpfen, das ständig reproduzieren und damit solchen Staaten wie Venezuela auch klar ihre Rolle zuweisen, ambitionierten oder weniger ambitionierten Projekten Grenzen ziehen und die am Ende sogar mit militärischer Vernichtung bedrohen. Wenn das so ist, dann muss man den, wie sagt man, Linken, die ständig nach Hoffnung des Umsturzes in Venezuela oder sonstigen karibischen Staaten suchen, auch eins sagen. Die Macht, mit denen es Venezuela zu tun bekommt, die hat ihren Grund und ihre ständige Reproduktion in den Nationen, in den Metropolen, in denen die Linken, die dann nach Venezuela fahren, leben. Da ist eigentlich die Macht zu Hause, die solche Weltzustände einrichtet, verteidigt und dann soziale Programme in aller Welt mit einmal zu Hungerkatastrophen macht. Das muss man vielleicht bei dieser Sache im Auge behalten, wenn man über Venezuela nachdenkt und mit Leuten ins Gespräch kommt, die vielleicht große Fans von den Chavisten sind oder waren und so weiter. An denen und ihrer Anstrengung, tja, was hängt daran? Die haben ein Programm durchgeführt und jetzt stehen sie vor einer ausweglosen Lage, ja. Die sind das Objekt tatsächlich von Kalkulationen von Russland und Rosneft, wie du sagst. Ne? Kann man aus diesem Erdölreichtum nicht auch für Russland was machen? Die Russen lassen sich immer größere Anteile an den venezolanischen Ölfeldern und der venezolanischen Ölförderung übereignen. Die Chinesen haben in der Zwischenzeit große Teile dessen, was überhaupt noch gefördert wird, einfach als Pfand für ihre oder Bezahlung für ihre Kredite auf ihren Konten und beziehungsweise in ihren Tanks, in ihrer Verwendung. Ne? Und alle kalkulieren um was ganz anderes, um so etwas Spannendes wie kann die USA an diesem Punkt geschwächt werden oder setzen sich endlich die Amerikaner endgültig mal ganz klar durch, sodass jedermann weiß, Trump lässt sich nichts gefallen, braucht dafür aber kein Militär einsetzen. Solche Fragen werden verhandelt.
Aus der Perspektive der Bevölkerung haben wir doch jetzt eine aussichtslose Situation. Entweder man zieht das weiter so durch, wir kommen doch mit grünem Zweig, oder man orientiert sich an einen pro-westlichen Präsidenten, wo dann wieder nur 5% der Bevölkerung begünstigt werden durch das Erdgeschäft. Was ist denn jetzt mal eine Möglichkeit, aus diesem Dilemma herauszukommen? Weil das sollten wir uns, glaube ich, alle fragen.
Gut, prüfen wir es. Ich mag ja gar nicht Venezolaner beraten. Man muss eigentlich sich dazu bekennen, ja, in ausweglosen Lagen Beratung zwischen zwei Übeln anzubieten, hat auch was Komisches. Ja, oder unfreiwillig komisch-zynisches. Ja, nimm das! Soll man sich da wirklich zu herbeilassen? Weil das ist nur Elend und Hunger oder irgend sowas, ne, für die Untersten gibt zurzeit. Und dass der Chavismus da nicht rauskommt und dass der Guaido das gar nicht erst auf seiner Agenda hat. Naja, gut. Also, darum gibt es ja eine gewisse Indifferenz bestimmter Teile des Volks, die sagen, ich muss durchkommen, ich muss überleben, ich schlage mich nicht mehr auf die eine oder andere Seite. Ja? Ich fliehe lieber. Gut. Aber wenn man jetzt sich fragt, was soll denn da eine politische Bewegung ausrichten, prüfen wir mal weiter. Ja? Die an der Spitze dieses Staates sitzen, die Macht haben, sehen sich der Frage gegenüber, ja, sie sind in einen Machtkampf verwickelt. Und zwar in einen Machtkampf mit den Nachbarn, je nachdem, wie sie Partei beziehen, den europäischen Staaten und allen voran den Vereinigten Staaten, und auf der anderen Seite ein paar zweifelhaften Verbündeten. So. Soll man darin jetzt sagen, ja komm, schlag dich doch mal auf die chinesische Seite, das ist toll. Oder US-Fügsamkeit, das ist vielleicht ein tolles Rezept fürs Land. Auch das wäre ein Witz, weil erstens will man eigentlich sagen, du machst was aus deinem Land, aus der Herrschaft über die Leute, da machst du was Tolles. Soll man überhaupt erstmal diesen Maßstab anlegen? Soll man dann sagen, und da hätte ich für dich vielleicht eine Empfehlung, und zwar Unterordnung ist der beste Weg, um nicht mehr untergeordnet zu werden oder so? Oder Widerstand ist zwecklos, sieh es endlich ein? Oder das sind doch alles Auskünfte, die liegen neben der Erklärung, worum es da geht. Man hat es offensichtlich nicht mit so etwas zu tun, jemand braucht mal einen Tipp aus irgendeinem Saal in Frankfurt. Sondern man hat es mit der Konstitution unseres ökonomischen, wie politischen Systems zu tun. So ist Kapitalismus derzeit beisammen und organisiert. Der Kapitalismus ist national organisiert und die Nationalstaaten selber legen den Maßstab an ihr Volk an. Taugt überhaupt die Bevölkerung zum weiteren Überleben, wenn sie kapitalistisch nicht tauglich ist? Solche Fragen stellen die. Schon allein die Frage eröffnet einem so eine Idee, vielleicht ist man da nicht für. Ja? Zweitens, wenn das so ist, schon die Nationalstaaten fragen, was ist eigentlich mit dem Volk los? Kann man das noch gebrauchen? Kann man da was Nützliches draus machen? Dann will man da gar keine Partei für nehmen. Dann will man auch die Perspektive vielleicht nicht einnehmen. Mensch, hättet ihr es gut, wenn ihr sowas Tolles hättet wie wir hier oder die Amerikaner. Weil das sind doch genau die Verhältnisse, wo, ja, hier kann man aus dem Volk mehr machen. Da kann man aus viel Arbeit, viel Kapital, Wucht, Macht über die ganze Welt machen, die dann dort, naja, dieses und jenes anrichtet. Und dabei Geschäfte macht. Wenn man dann sagen, ja, sowas Schönes wie wir hier, ah, das wünschen wir euch, das wäre es, das ist das Beste, was man kriegen kann. Das sind so Fragen.
Das was du jetzt so anpiekst, ja, da steht das so, das hat man ja auch jetzt im Ausgangspunkt von deiner Frage sofort gemerkt. Ja, wenn man sich jetzt auf den Standpunkt stellt, was soll man denn jetzt eigentlich denen raten? Was soll man denn jetzt eigentlich machen? Die Alternativen sind scheiße, das ist gesagt, irgendwie ausweglos. Ja. Jetzt denke ich erstmal, okay, jetzt merkt man den Haken an der Frage, was soll man tun? Weil da gehört es dann immer dazu, dass man sich jetzt zwischen diesen ausweglosen Alternativen irgendwie entscheiden muss, wenn man sie beantworten will. Wenn man sich die Frage vorlegt, was macht man denn dann? Naja, dann muss man mit denen irgendwie umgehen. Dann muss man, obwohl sie nichts taugen und ausweglos erscheinen, und sonst die sich halt trotzdem irgendwie durchschlagen. Und das machen sie ja auch. Und das ist halt das Fatale an dem, wenn man in der Lage ist, dass man diese Frage wirklich beantworten muss, weil dann muss man sich in unaushaltbaren Verhältnissen irgendwie durchschlagen und in so einem fürchterlichen Bürgerkrieg am Ende auf eine Seite schlagen oder was weiß ich. Das ist der Haken an der Frage. Ja, das steckt da erstmal drin, wenn man sagt, was soll man da jetzt machen? Wie soll man damit umgehen? Und deswegen hätte ich gedacht, ist das eigentlich erstmal ein guter Grund, warum, wenn man nicht in der Not ist, sich wirklich entscheiden zu müssen, weil man damit umgehen muss, weil man da vor Ort lebt und irgendwie betroffen ist. Ein guter Grund, warum man die Sache nicht unter diese Frage so zu nennen. Weil dann verpflichtet man sich gedanklich sofort drauf, dass man irgendwie diese Alternativen ja jetzt doch zwar scheiße finden, aber doch irgendwie letztlich irgendwie doch gutheißen muss, weil für irgendwas muss man doch sagen.
Nun hätte ich doch noch Fragen. Also es ist ja so, dass der Traum zum Ziel hat nicht nur Venezuela wirtschaftlich von Grott zu machen, sondern nebenbei Nicaragua und Kuba. Kuba, das ist für ihn sogar der Wort des wahren Imperialismus, wie er sich auszudrücken pflegt. Also wir überhaupt auf den Gedanken kommt, ist mir schleierhaft. Also so erwartet man eine ausführliche Antwort und überhaupt. Was stört denn an der Wirtschaft in Nicaragua, als wäre das Ländlein so eine große Bedrohung als Saudan?
Also das mit der Bedrohung musst du gleich lassen. Ne? Weil ich berufe mich erstmal auf die Erfahrung, weißt du, die USA haben in so vielen Ländern, die wesentlich kleiner sind als sie, eingegriffen, dass der Maßstab so ein kleines Land überhaupt nicht der Gesichtspunkt sein kann, an dem die Maß nehmen. Die Überlegung, die du anstellst, ne, ist in der Hinsicht voraussetzungsvoll. Du stellst dich auf einen amerikanischen Standpunkt, spaßeshalber und ideell, und sagst, also vom US-Standpunkt wird mir nur einleuchten, wenn, sagen wir mal, in Nicaragua der Präsident unternehmerfeindlich regieren würde. Das tut er nicht. Also würde ich als amerikanischer Oberbefehlshaber sagen, der Mann geht durch. Das ist die Unterstellung, die du eigentlich mitbringst, wenn du sagst, was soll das eigentlich? Hör doch einfach dem amerikanischen Präsidenten mal zu, der sagt, das sind die drei sozialistischen Länder, die es noch gibt. Und der Sozialismus bei denen, das ist nicht aus einer theoretischen Befassung, ist das Sozialismus oder nicht gekommen, sondern das Sozialistische an ihnen, da könnt ihr genauso gut sagen, das sind die Scheißkerle, ja, ist Hurensöhne, ja, es gibt weitere Anträge. Also er könnte zu ihnen sagen, was er will, also Böses, ja, weil diese Staaten sind diejenigen, die unter amerikanischer Sicht in Bezug auf ihre Ordnung diejenigen sind, die mit Venezuela verbündet waren und sind in gewisser Weise und insofern zu dem Störungsfall Venezuela dazugehören. Und jetzt soll endlich mal überhaupt so etwas wie anti-amerikanisches Regieren und Auftreten in der Region ein Ende haben. Und da ist die Frage, liefern die ihr Zeug ab? Machen da amerikanische Konzerne ihr Geschäft? Ist womöglich die nicaraguanische Unternehmerschaft bisher pumperl zufrieden gewesen mit diesem gewendeten Linken? Ja? Das spielt dafür genau keine Rolle. Die Rückübersetzung, Störung der amerikanischen Ordnung in so etwas wie, ich will mal wissen, wo ich störe, mag ja eine Verteidigungsstrategie sein, aber eine schlechte. So nach dem Motto, ich habe alles gemacht, bitteschön. Aber das kannst du doch nicht einfach als Maßstab anwenden. Die kriegen einfach gesagt, dass sie weg müssen. Und da ist nicht umgekehrt so etwas angesagt wie, du würdest nie zu Kuba imperialistisch sagen, weil du würdest es immer für die USA reservieren. Ja, das kann nicht aufgehen. Und vor allen Dingen unter uns, ne, wenn du Trump fragst, ja, ob er dir mal eine Theorie des Imperialismus liefern könnte, die dich überzeugt, komm, das lass.
Ja, ja. Ja, die Frage für mich ist natürlich generell dieses Modell, was der Umschau ungefähr 20 Jahre hinausgesaugt hat, und die lateinamerikanische internationale Agenda, der Sozialismus des 21. Jahrhunderts, was hat es damit auf sich? Verdient das Ganze überhaupt diesen Begriff, diese Bezeichnung und so weiter und so fort? Und dann entsprechend das ganze Gehabe, auch politisch, von wegen nationaler Souveränität. Wenn ich richtig verstanden habe, ist da ja weder die alte staatskapitalistische oder sonstige Inanspruchnahme des Volkes. Also du siehst da wahrscheinlich auch keine, von Anfang an keine wirkliche sozialistische Volkssouveränität, um es mal so auszudrücken, sondern auch nur von oben herab halt Benutzung des Volkes, ja, im Sinne der Wirtschaft, aber halt kontrolliert gewählt, also so ein bisschen so ein skandinavisches Modell oder wie auch immer man es nennen will. Und dem Volk halt besseren Lebensstandard versprechen, aber nicht wirklich strukturell. Da wurde ja kein einziger Unternehmer, soweit ich weiß, oder ein Unternehmen oder eine Bank enteignet. Das heißt, die Vergleiche mit Kuba und Nicaragua sind natürlich zwar wichtig, auch politisch, aber ich würde schon sagen, dass die ein bisschen radikaler waren und auch weitergegangen sind, ökonomisch und so weiter. Also, da gab es ja schon sowas Ähnliches wie eine Revolution. Also insofern ist das ganze Modell natürlich von Anfang an viel weiter rechts angesiedelt, wenn ich mal es nennen will. Und dann ist natürlich klar, wenn ich mich da von einer Quelle abhängig mache, sprich Öl, Devisen, dann ist man natürlich schon sowieso von Anfang an ökonomisch nicht souverän und politisch dann keine Ordnung mehr. Und dann ist das Ganze so ein aufgeblasenes Modell. Die Frage wäre für mich jetzt, ob du da irgendwas siehst, ob da noch eine Alternative im Untergrund schlummert. Also eine linke Alternative zum Bolivarismus, wenn man es nennen will. Aber wie gesagt, diese Abhängigkeit des globalen imperialistischen Weltmarktes, die war ja eigentlich von Anfang an da. Es gibt dann auch die Parallele zu Iran, etc. pp.
Ja, aber jetzt lassen wir die Parallelen. Lass uns mal bei der Frage bleiben.
Ja, also war das nicht von Anfang an utopisch, so ein Modell zu propagieren? Also das war ja schon ziemlich, sagen wir mal, selbstbewusst, um es höflich zu formulieren, des bolivarischen Modells, da, Sozialismus im 21. Jahrhundert. Also wir haben ja nur genug andere erlebt, die gescheitert sind. Vielleicht auch an ähnlichen.
Ja, das ist schon verständlich.
Wenn du jetzt sagst, utopisch, jetzt kommt es irgendwie total drauf an. Das Ungute an deiner Rede, die das jetzt einigermaßen abwinkelisch irgendwo in ein mehr links oder mehr rechts einsortiert hat. Das Ungute ist, dass das, wenn du sagst, dass, also hätte man sich nicht gleich denken können, dass das doch nicht gut gehen kann und so weiter. Dass das jetzt aufgelöst ist in der wirkliche Wille, echte Volkssouveränität, was auch immer das sein soll, echte Volkssouveränität, echter sozialer Aufbruch, der sei gar nicht ernsthaft in Anspruch genommen worden. Dieses Programm war also nicht links genug, sondern eigentlich schon halb rechts. Und jetzt ist also die Gewissheit, das ist utopisch insofern, als es zum Scheitern verurteilt ist, ist jetzt erklärt in eine Frage der mangelhaften Ernsthaftigkeit des Unterfangens der Chavisten, also in den mangelnden Willen. Der ganze Vortrag des Abends hat eigentlich vorgeführt, an welchen Widersprüchen dieses Programm scheitert. Und dann kannst du meinetwegen auch sagen, notwendig scheitert oder von vornherein zum Scheitern verurteilt war, jedenfalls wenn man mal in Rechnung stellt, dass Amerika auf dem Standpunkt steht, sie sorgen dafür, dass dieses Programm zum Scheitern verurteilt ist. Dann war die Rede davon, was der Widerspruch ist, in dieser Welt als Ölstaat sich auf den Standpunkt zu stellen, aus dieser Rolle im Imperialismus könnte man mit genug gutem Willen, und den würde ich diesen Leuten nicht absprechen, was ganz anderes machen, nämlich den Ausbruch aus diesen Verhältnissen. Und das, wenn man das jetzt in diesem linken Kompass so einsortiert, dann hat man die Sache verharmlost, falsch aufgelöst, weil dann nicht mehr von den Widersprüchen die Rede ist, die das hat, sondern man sagt, man soll bloß nicht auf die falschen 50er setzen, wenn man sich fragt, was wäre die echte Alternative. Und jetzt fragt bitte nicht den Referenten auch noch, ob er sich irgendeine Untergrundorganisation ausdenken mag, weil er sich noch besser auskennt in Venezuela als alle anderen Linken, ob es da nicht noch einen gibt, auf den man eher hoffen könnte. Das ist sowas von... das ist sowas von fiktiv, in der Form darüber nachzudenken. Also fiktiv im Sinne von unernst, theoretisch unernst.
Ich kenne das, ne? Also die Debatten, immer wieder gehen sie so. Irgendwo tut sich eine Bewegung auf. Und dann fragen Sozialisten, Linke, Kommunisten, sonst wie sich, was sind das für welche? Wir gucken uns mal ihr Programm an. Das Interessante an dieser ganzen Vorgehensweise ist Folgendes. Es wird verglichen und abgeglichen. Es wird gefragt, wie links, wie entschieden, was haben die eigentlich so in der Programmschublade? Passt das zu meiner Kritik an der Sowjetunion? Passt das zu der Kritik, die wer anders an der Sowjetunion hat? Ist dieses Programm reformistisch, radikal reformistisch, gemäßigt sozialistisch, mittelmäßig radikal sozialistisch oder utopisch sozialistisch oder führt gar in, extrem, so, und das sind dann Diskussionen. Nur, alle, die da reden, geben eigentlich nur Auskunft über sich. Also gut, sie sagen, das ist mein Maßstab, hey, hier ist mein Maßstab, guck mal hier, und ich habe einen schöneren Maßstab und daran messe ich die. Aber es sind reine Auskünfte über sich, nichts anderes als Erwartungen an Hoffnungen in Bezug auf Sozialisten anderswo werden ventiliert. Es wird überlegt, könnte man mit denen sich zusammenschließen. Manchmal fahren Leute hin und sagen, ich bin der Vertreter von aus und ich mache ein Bündnis mit dir. So, und dann hat man einen Verbündeten in Venezuela und schreibt sich. Okay, ist ja alles recht, ja, aber was ist da eigentlich für eine Ignoranz unterstellt? Für eine Ignoranz in Bezug auf das, womit die Leute sich rumschlagen? Was ist das eigentlich für ein Land? Was ist das eigentlich für eine Kritik? Was kann die Kritik überhaupt? Natürlich gebe ich ein Urteil darüber ab. Was ist eigentlich bolivarischer Sozialismus, dritter Weg des 21. Jahrhunderts? Kann ich was zu sagen? Aber das in diese Kategorien einzuordnen, quasi den Maßstab auch noch zu übernehmen, der heißt, eine wirkliche Souveränität hätte Folgendes gemacht. Setzt sich völlig darüber hinweg, womit die sich anlegen, was die überhaupt wirklich an praktischer Kritik leisten können. Das ist ein Vorwurf. Sich mal damit mit politischer Ökonomie statt mit Vergleich von Programmen zu beschäftigen, wäre quasi der Vorschlag, für den ich stehe. Sich klar zu machen, was sind das eigentlich für Staaten, für Verhältnisse, mit denen die zu tun haben, statt zu sagen, ich drücke der chavistischen Abspaltung, die nicht mehr an Maduro glaubt und in der Zwischenzeit mit der vierten Internationale, und zwar dieser verbündet ist, die Daumen. Das ist doch weltfremd. Nicht, dass wir was helfen könnten. Aber sich damit geistig zu beschäftigen, hat überhaupt mit der Beschäftigung mit der Welt so wenig zu tun. Man flöht die Welt durch nach Organisationen. Verstehst du, das halte ich für grundverkehrt